Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem darüber, wie sehr Nordkoreas Wirtschaft von der militärischen Unterstützung für Russland profitiert. Sie hören außerdem Korea hautnah Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea will schrittweise Beitrag zur Sicherung der Straße von Hormuz leisten. Verlegung von SAT-System aus Korea nach Nahost war laut US-Verteidigungsminister früh geplant. Verhandlungen über Leistungsprämien bei Samsung Electronics gescheitert, Generalstreik droht. Angesichts der Bemühungen der USA um eine Sicherung der Straße von Hormuz hat Südkorea einen schrittweisen Beitrag in Aussicht gestellt. Das Vorhaben präsentierte Verteidigungsminister An Kyu-baek am Dienstag bei einem Treffen mit koreanischen Korrespondenten in Washington. Dort hatte er am Montag seinen US-Amtskollegen Pete Hegseth getroffen. Er habe Südkoreas grundsätzliche Bereitschaft zur Mithilfe als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft übermittelt, erklärte an. Dazu, wie ein solcher schrittweiser Beitrag aussehen könnte, habe der Minister nach eigenen Angaben vorgeschlagen, Seoul könne offiziell Unterstützung erklären, Personal schicken, Informationen teilen oder militärische Ressourcen bereitstellen. Über eine Beteiligung des südkoreanischen Militärs habe es keine eingehenden Gespräche gegeben, fügt er hinzu. Er verwies in der Frage auch auf rechtliche Verfahren im Inland, die es zu beachten gelte. Letzte Woche war es auf einem koreanischen Frachtschiff in der Straße von Hormuz zu einem Feuer gekommen. Ermittlungen ergaben, dass dem Brand ein Angriff vorausgegangen war. Die Verlegung des Raketenabwehrsystems SAT aus Südkorea in den Nahen Osten war nach US-Angaben früh geplant. Über die teilweise Verlegung hatten mehrere Medien berichtet. Diese soll aber erst nach der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran im April stattgefunden haben. Darauf wurde am Dienstag bei einer Anhörung im US-Senat zum Verteidigungshaushalt hingewiesen. Abgeordnete fragten, warum Teile des SAT-Systems aus Südkorea nach dem Krieg verlegt wurden. Nach dem Krieg bezieht sich offenbar darauf, dass sich Washington und Teheran am 7. April auf eine Feuerpause geeinigt hatten. Daher kam Kritik auf, dass die Verlegung der Ressourcen keinem präzisen Plan folgte, sondern eine improvisierte Entscheidung war. Diese Kritik wies der US-Verteidigungsminister zurück und konterte, dass alles im Voraus geplant gewesen sei. Die Tarifverhandlungen bei Samsung Electronics sind aufgrund der Differenzen über leistungsbezogene Boni gescheitert. Da somit 2 Vermittlungsversuche der Regierung ergebnislos blieben, wird ein Generalstreik immer wahrscheinlicher. Die 17-stündigen Gespräche gingen um 3 Uhr am Mittwoch ohne Einigung zu Ende. Die Gewerkschaft des Halbleiterherstellers fordert, 15% des Betriebsgewinns für Leistungsprämien einzusetzen. Sie verlangt zudem, die Obergrenze für solche Boni abzuschaffen. Choi Seung-ho, Vorsitzender der größten Gewerkschaft von Samsung Electronics, sagte, dass 41.000 Gewerkschaftsmitglieder ihre Absicht geäußert hätten, sich an dem für den 21. Mai geplanten Generalstreik zu beteiligen. Angesichts des drohenden Streiks bei Samsung Electronics ist auch die Regierung aktiv geworden. In einer Dringlichkeitssitzung am Mittwochvormittag wurde über mögliche Maßnahmen beraten. Ministerpräsident Kim Min-sok forderte ein lückenloses Vorgehen auf Regierungsebene und begründete dies mit möglichen schweren Folgen eines Streiks für die Volkswirtschaft. Die jeweiligen Ministerien sollten eine Fortsetzung der Gespräche zwischen den Arbeitnehmern und dem Arbeitgeber unterstützen. Ein Streik müsse in jedem Fall abgewendet werden, hieß es. Präsident Lee Jae-myung hat sich am Mittwoch mit US-Finanzminister Scott Bessent und Chinas Vizepremierminister He Lifeng getroffen. Bessent und He sind im Vorfeld des US-chinesischen Gipfeltreffens nach Seoul gekommen. Laut dem südkoreanischen Präsidialamt empfing Lee am Vormittag im Chongwa-dae den chinesischen Politiker zu einem Höflichkeitsbesuch. Im Anschluss traf er mit Bessent zusammen. Laut Berichten werden Bessent und He in Seoul zusammenkommen, um die Themen für den bilateralen Gipfel am Donnerstag in Peking zu koordinieren. Die geborgenen Trümmerteile der für einen Angriff auf das koreanische Frachtschiff HMM Namu in der Straße von Hormuz eingesetzten Projektile werden für eine präzise forensische Analyse nach Südkorea transportiert. Außenminister Cho Hyun teilte mit, dass die Trümmerteile bald eintreffen würden. Cho sagte am Mittwoch, man könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht schlussfolgern, dass die iranische Regierung für den Angriff verantwortlich war. Er nannte in dem Zusammenhang die Möglichkeit, dass Milizen dahinter gesteckt haben könnten. Nach dem Vorfall am 4. Mai wurde die Namu nach Dubai geschleppt und liegt seitdem dort vor Anker. Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im April so schwach gestiegen wie seit 16 Monaten nicht. Die gesunkene Beschäftigungsquote wird auch als Folge der gestiegenen Ölpreise wegen des Kriegs im Nahen Osten und der schwachen Binnennachfrage gesehen. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch gab es im vergangenen Monat 28,96 Millionen Erwerbstätige im Alter von 15 Jahren oder höher. Verglichen mit dem Vorjahresmonat sind dies 74.000 Personen mehr. Damit wurde der geringste Anstieg seit Dezember 2024 verbucht. Damals war die Zahl um 52.000 zurückgegangen. Die Beschäftigungsquote bei Menschen ab 15 Jahren ging um 0,2 Prozentpunkte zum Vorjahr auf 63% zurück. Damit wurde erstmals seit Dezember 2024 ein Rückgang verzeichnet. In der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren schrumpfte die Zahl der Berufstätigen um 194.000. Die Beschäftigungsquote in dieser Gruppe sank um 1,6 Prozentpunkte auf 43,7% und damit so stark wie seit dem vergangenen August nicht. Die Arbeitslosenquote blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 2,9%. Das koreanische Entwicklungsinstitut KDI hat seine Wachstumsprognose für die koreanische Wirtschaft für dieses Jahr auf 2,5% angehoben. Die staatliche Denkfabrik korrigierte im am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsausblick für das erste Halbjahr 2026 ihre im Februar gestellte Prognose von 1,9% um 0,6 Prozentpunkte nach oben. Die neue Prognose des KDI liegt deutlich über den Prognosen anderer Institutionen. Die südkoreanische Regierung und die Bank of Korea prognostizierten jeweils 2% Wachstum. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung rechnet mit 1,7%, der Internationale Währungsfonds mit 1,9%. KDI geht davon aus, dass die koreanische Wirtschaft ihren Aufwärtstrend fortsetzen wird, weil das Wachstumstempo dank starker Halbleiterexporte und der sich verbessernden Binnennachfrage recht deutlich steigen werde. Trotz der hohen Unsicherheit wegen des Kriegs im Nahen Osten und einer befürchteten Verlangsamung des Wachstums der Weltwirtschaft werde der Aufschwung in der Halbleiterbranche anhalten, hieß es. Yeondong-hae, das von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannte traditionelle Lotus-Laternenfest Koreas, findet an diesem Wochenende im Stadtzentrum von Seoul statt. Die Stadtverwaltung gab am Mittwoch bekannt, dass das Laternenfest am 16. und 17. Mai im buddhistischen Tempel Chogesa und entlang der Straße vor dem Tempel Ujeong-guk-ro veranstaltet werde. Die Parade mit Lotuslaternen, der Höhepunkt des Laternenfestivals, ist von 19 Uhr bis 21.30 Uhr am Samstag geplant. Yeondong-hae wird seit dem 9. Jahrhundert während der Schiller-Dynastie zu Buddhas Geburtstag begangen. Das Fest wurde 2012 zum nationalen immateriellen Erbe bestimmt und 2020 auf die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit gesetzt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul begrüßt die Kang Kyung-ha ganz herzlich zu Kreuz und quer durch Korea. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns als erstes damit, dass japanische Medien zufolge Nordkorea durch den Einsatz seiner Soldaten im Ukraine-Krieg und durch die Waffenlieferung an Russland von einer Kriegssondernachfrage profitiert. Die Einnahmen aus der Unterstützung Russlands reichen nahezu an das jährliche Bruttoinlandsprodukt Nordkoreas heran. Die Wirtschaft wuchs damit so stark wie nie. Im Anschluss hören Sie Korea hautnah. Danach berichten wir darüber, dass das Busan International Film Festival dazu berechtigt ist, den Gewinner seines Hauptpreises in der Wettbewerbskategorie für den besten internationalen Spielfilm bei den Academy Awards einzureichen. Diese Änderung erfolgte, nachdem zuvor der Internationale Verband der Filmproduzentenverbände das Busan International Film Festival in seine Liste der A-Filme aufgenommen hatte. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Aber vorerst etwas Musik. Achtung, Mädchen singt Paradies des Gerüchts. Japanische Medien berichten, dass Nordkorea durch den Ukraine-Krieg eine besondere Kriegsnachfrage genießt. Nach dem Angriff auf die Ukraine habe Nordkorea Russland auf verschiedene Weise militärisch unterstützt und Einnahmen erzielt, die nahezu an das jährliche Bruttoinlandsprodukt Nordkoreas heranreichen. Augenzeugen zufolge seien auffallend viele Luxusautos auf den Straßen von Pjöngjang zu sehen. Die Wirtschaftszeitung Nikkei 2 berichtete auf der Grundlage von Zeugenaussagen und Materialien einer mit den Entwicklungen vertrauten Person, die letztes Jahr Pjöngjang besuchte, über die Sondernachfrage in Nordkorea und wie Nordkorea vom Krieg in der Ukraine profitiere. Nordkoreas militärische Unterstützung für Russland habe bereits mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 eingesetzt. Der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hatten im Juni 2024 einen umfassenden Vertrag über eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Darin hatten sie sich im Falle eines Notfalls gegenseitige militärische Unterstützung zugesichert. Seitdem seien Waffenlieferungen und die Entsendung nordkoreanischer Truppen deutlich häufiger geworden, berichtete die Zeitung. Das dem südkoreanischen Geheimdienst unterstellte Institut für nationale Sicherheitsstrategie schätzt den gesamten Umfang nordkoreanischer Waffenexporte im Zeitraum von 2022 bis 2025 auf etwa 7 bis 13,8 Milliarden US-Dollar. Neben mehrfach Raketenwerfern und Artilleriemunition sollen auch etwa 250 Kurzstreckenraketen des Typs KN-23, die Nordkorea Berichten zufolge auf Basis russischer Technologie entwickelt hat, an Russland geliefert worden sein. Als Gegenleistung für die Entsendung einer großen Anzahl von Soldaten seit dem Herbst 2024 wird geschätzt, dass Nordkorea etwa ein Jahr lang mehr als 600 Millionen US-Dollar von Russland erhalten hat. Es wird geschätzt, dass im Ukraine-Krieg rund 10.000 nordkoreanische Soldaten der Spezialeinheiten sowie etwa 10.000 Pioniere, das heißt Kampf- und Bauingenieure, eingesetzt wurden. Zusätzlich sollen mehrere hundert Angehörige von Drohneneinheiten zur Aufklärung und Unterstützung entsandt worden sein. Der Lohn eines nordkoreanischen Soldaten soll etwa monatlich 2000 Dollar betragen. Die Todesfallentschädigung oder Lebensversicherung soll bei bis zu 10.000 Dollar liegen. Der südkoreanische Geheimdienst hatte zuvor erwähnt, dass im Februar mehr als 6.000 nordkoreanische Soldaten gestorben waren. Kim Jong-un behandelt die entsandten Soldaten als Nationalhelden und soll den Hinterbliebenen der Gefallenen laut Nikkei großzügige Entschädigungen gewähren, darunter auch die Bereitstellung teurer Wohnungen in Pjöngjang. Unterdessen hat Nordkorea 2024 eine Wirtschaftswachstumsquote von 3,7% verzeichnet. Dies ist der höchste Wert seit 2016, der UN-Sicherheitsrat damit begonnen hat, wegen Nordkoreas Atomwaffenprogramm verschiedene Sanktionen zu verhängen. Die Daten führen vor Augen, dass die Wirkung der Sanktionen nachließ und Russlands Unterstützung Nordkoreas Wirtschaft zu einem Aufschwung verhalf. Nikkei analysierte, dass Nordkorea im Gegenzug für Waffenexporte und Truppeneinsätze Devisen sowie Energiehilfen von Russland erhalte. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich die Gesamteinnahmen seit Ausbruch des Krieges bis 2025 auf bis zu 2 Billionen Yen summiert haben. Diese Summe entspreche in etwa dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt Nordkoreas. Nordkorea erhielt offensichtlich nicht nur Devisen, sondern auch Waffen und Material hierfür. Auch Militärtechnik sowie Sachleistungen wurden übergeben. Die Rüstungsindustrie in Nordkorea floriere und es sei ein Anzeichen einer Verbesserung der Lebensqualität der Menschen in Pjöngjang zu erkennen. Jemand, der im letzten Jahr Pjöngjang besuchte, sagte, die Zahl der Luxusautos auf den Straßen der Hauptstadt habe deutlich zugenommen. Es seien viele japanische und auch einige europäische Marken zu sehen. Es sei jedoch schwer festzustellen, ob Nordkoreaner außerhalb von Pjöngjang etwas von den Veränderungen spüren. Bei der Siegesparade am 9. Mai in Moskau auf dem Roten Platz waren im Gegensatz zu den Vorjahren nur wenige oder kaum russische Panzer und andere schwer landgestützte Waffen zu sehen. Dies wird damit erklärt, dass Russland seine zentralen Waffen und Einheiten an der ukrainischen Front braucht und es sich nicht erlauben kann, diese bei einer Feier aufmarschieren zu lassen. Stattdessen nahmen erstmals nordkoreanische Soldaten an der russischen Siegesfeier teil. Nikkei berichtete, dies sei eine symbolische Szene, die zeige, dass Russland, das unter einem anhaltenden Mangel an militärischem Nachschub leide, zunehmend auf die Unterstützung Nordkoreas angewiesen sei. Zeit für Korea hautnah. Heute führen wir Sie zu einer Frühlings-Sonderausstellung des Kansung Kunstmuseums. In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen eine Frühlings-Sonderausstellung des Kansung Kunstmuseums im Seouler Bezirk Songbuk-gu vor. Der Titel lautet Kultur zum Schutz des Landes, unser Geist bewahrt durch Überzeugung. Diese Ausstellung ist die fünfte Sonderausstellung im Rahmen eines Dreijahresplans des Kansung Kunstmuseums. Mit dem Projekt sollen die Entstehung und der Aufbau der Kansung-Sammlung seit der Wiedereröffnung im Jahr 2024 neu beleuchtet werden. Der koreanische Antiquitätenmarkt während der japanischen Kolonialzeit war eine Epoche tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen, unter anderem durch die Einführung moderner Waren. In diesem Prozess konzentrierte sich die Nachfrage auf dem koreanischen Antiquitätenmarkt zunehmend auf japanische Sammler und Antiquitätenhändler. Zu dem Zeitpunkt entstand der Gyeongseong Kunstclub. Dieser wurde im September 1922 von japanischen Antiquitätenhändlern in Namsandong in Gyeongseong gegründet. Gyeongseong ist der alte Name für Seoul. Damals verfolgte der Club das Ziel, die größte Institution für den Verkauf von Kunstwerken in Joseon zu werden und veranstaltete regelmäßig Auktionen. Er wurde dadurch zum Dreh- und Angelpunkt des Vertriebs von Antiquitäten. Da die Teilnahmeberechtigung an den Auktionen faktisch auf japanische Antiquitätenhändler und Sammler beschränkt war, gelangte der Großteil der versteigerten Werke nach Japan und kehrte letztlich nicht mehr zurück. Mit anderen Worten, der Gyeongseong Kunstclub war zwar ein Ort, an dem koreanische Kulturgüter öffentlich gezeigt wurden, zugleich jedoch auch ein Kanal, durch den sie außer Landes gelangten. Für Kansung Jeonhyung-pil war dieser Ort daher der einzige Weg, die Kulturgüter zurückzuerlangen. Er nahm daher durch einen japanischen Vertreter seit Beginn der 1930er Jahre aktiv an den Auktionen teil und ersteigerte viele Kunstwerke. Diese kann man bei der diesmaligen Ausstellung besichtigen. Für die Vorbereitung dieser Ausstellung richteten mehrere Kuratorinnen und Kuratoren des Kansung Kunstmuseums ihre Aufmerksamkeit auf die Auktionskataloge, die der Gyeongseong Kunstclub zu den wichtigsten Auktionen veröffentlichte. Dabei handelt es sich um Kataloge, in denen Abbildungen und Erläuterungen der ausgestellten Kulturgüter sowie Informationen über die Sammler systematisch erfasst wurden. Diese Aufzeichnungen sind sehr wichtig, da sie den Handel mit Kunstwerken von damals offiziell dokumentieren. Die Kataloge geben Aufschluss darüber, in welche Hände die Kunstwerke gerieten und wie sie außer Landes geschafft wurden. Näheres dazu von Kim Young-uk, Leiter des Teams für Ausstellung und Bildung.
이번 전시는 전형필 선생님께서 경성 미술 구락부라고 하는 일본인 고 미술
Für diese Ausstellung wurde etwa ein Jahr lang zu den koreanischen Kulturgütern geforscht, die im Gyeongseong Kunstclub bewahrt wurden. Dafür wurden sämtliche Zeitungsartikel und andere Medienberichte aus den 1920er bis 1940er Jahren untersucht. Unter insgesamt 223 Auktionen konnten 32 Auktionen bestätigt werden, an denen Kansung Jeonhyung-pil teilgenommen hatte. Im Zuge dieses Prozesses wurden die beschafften Listen miteinander abgeglichen, wodurch insgesamt 350 Objekte identifiziert werden konnten. Von diesen werden 46 Exponate präsentiert, die sich in vier verschiedene Typen unterteilen lassen.
그중에 네 가지 유형으로 구분할 수 있는 유물들을 46점을 선보이게 되었습니다.
Die in dieser Ausstellung gezeigten Exponate konzentrieren sich vor allem auf Kalligrafien und Gemälde aus der Joseon-Zeit, weißes Porzellan sowie auf Schriften und Bilder rund um Chusa Kim Jong-hee und die Chusa-Schule. Gezeigt werden auch Kalligrafien, die Kansung als einzige unter den gesammelten Kulturgütern verloren hat und durch eine Auktion später wieder erlangte. Hören wir Kunstführerin Pang Myung-hee.
최근 들어서 이제 K-Culture가 부상을 하면서 많은 이제 국내에 계신 분들도 우리나라
In letzter Zeit ist mit dem Aufstieg der K-Culture auch das Interesse an der koreanischen Kultur deutlich gestiegen. Da es sich jedoch um alte Kunst handelt, gibt es viele Aspekte, die nicht leicht zugänglich sind. Deshalb fällt es vielen schwer, die Ausstellung vollständig zu verstehen oder den Gesamtzusammenhang nachzuvollziehen, weil bereits die Begriffe selbst schwierig sein können. Daher helfen wir den Besucherinnen und Besuchern schon vor dem Ausstellungsbesuch dabei, solche Inhalte leichter und verständlicher einordnen zu können. Die Ausstellung ist vielfältig und facettenreich. Die Besucher haben sie daher mit unterschiedlichen Eindrücken aufgenommen. Hören wir zum Schluss einige Besucher.
너무 사실감 있고요. 그 아까 교육 프로그램에서 들었던 것보다
Es wirkt unglaublich realistisch. Im Vergleich zu dem, was ich im Bildungsprogramm gehört habe, ist es in Wirklichkeit so beeindruckend, dass es aussieht, als würde es gleich zu sprechen beginnen. Auch die Keramik ist wirklich hervorragend gefertigt.
너무 감동인데요. 도자기인데도 불구하고 되게 잘 만들어져 있는 느낌이 들었었어요.
간송 전영필 선생님 대단히 존경하고 있었고요.
Ich empfinde große Bewunderung für Kansung Jeonhyeongpil. Ich bin ihm zutiefst dankbar und habe großen Respekt davor, dass er während der japanischen Kolonialzeit sein Leben dafür eingesetzt hat, Kulturgüter zu sammeln, die beinahe ins Ausland gelangt wären, so dass wir sie heute noch sehen können. Das Busan International Film Festival BIFF ist in Zukunft berechtigt, den Film, der bei der Veranstaltung mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wurde, bei den Academy Awards einzureichen. Diese Qualifikation besaßen bisher nur 6 Filmfestivals. Damit hat das Festival einen Einfluss, der auf einer Stufe mit den 3 weltweit bedeutenden Filmfestivals Cannes, Venedig und Berlin steht. Dem Busan International Film Festival zufolge wurden auf der offiziellen Website der Academy Awards AMPAS die neuen Regelungen für die Preisverleihung und gleichzeitig das Einreichungsverfahren für internationale Langfilme bekannt gegeben. Während bislang jeweils nur ein offizieller Landesbeitrag zugelassen war, der von einer von der Academy Awards anerkannten Auswahlkommission des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Region bestimmt wurde, erhalten in diesem Jahr zusätzlich die Gewinnerfilme der Hauptpreise von 6 von der Academy ausgewählten internationalen Filmfeste die eigene Berechtigung zur Einreichung eines Vorschlags. Diese 6 Filmfestivals sind das Busan International Film Festival, Cannes, Venedig, Berlin, Sundance Film Festival und Toronto. Das Busan International Film Festival ist das einzige in Asien. Diese Entscheidung erfolgte, nachdem im März der Internationale Verband der Filmproduzentenverbände, FIAPF, eine Reform des Systems für die Akkreditierung vornahm und seine Liste der A-Filmfeste von bis dahin 6 auf 17 erweiterte. Das BIFF wurde unter anderem mit dem Animationsfestival Annecy als Veranstaltung mit spezifischen Schwerpunkten offiziell als A-Festival eingestuft. Der Kern dieser Neustrukturierung liegt darin, dass nicht mehr das Wettbewerbsformat, sondern der tatsächliche Einfluss als Maßstab herangezogen wurde. Die FIAP bestimmt ihre A-Liste anhand von quantitativen und qualitativen Daten aus den vergangenen 2 Jahren in 4 Kategorien. Kompetenz bei der Filmauswahl, Aktivitäten zur Vernetzung mit der Filmindustrie, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Vorführungen und Publikumsreichweite. Das Busan International Film Festival hatte im letzten Jahr die Wettbewerbssektion neu eingerichtet und seine Rolle als Plattform für die Präsentation von asiatischen Filmen auf der internationalen Bühne verstärkt. Damit erhält der Hauptpreis des Wettbewerbs des Busan International Film Festivals ein Vorschlagsrecht für den Oscar für den besten internationalen Spielfilm. Der Gewinnerfilm wird für die Bewertung in dieser Kategorie berücksichtigt, sofern er die von der AMPAS festgelegten Anforderungen erfüllt. Auch die Art der Nominierungskennzeichnung für den Preis des besten internationalen Spielfilms wird geändert. In Zukunft wird nicht mehr das Land oder die Region als nominierte Einheit geführt, sondern der Film selbst. Im Falle eines Gewinns nimmt der Regisseur die Auszeichnung stellvertretend für das gesamte Kreativteam entgegen. Auf der Oscar-Trophäe wird hinter dem Filmtitel der Name des Regisseurs vermerkt und gegebenenfalls auch der Name des Landes oder der Region hinzugefügt. Diese Änderung wird dahingehend interpretiert, dass der Preis für den besten internationalen Spielfilm nicht länger so verstanden werden soll, dass er im Wettbewerb ein Land vertritt, sondern stärker die jeweilige künstlerische Leistung und der kreative Prozess hinter einem Film in den Mittelpunkt rückt. Bisher konnten Filme aus Ländern mit eingeschränkter Meinungsfreiheit oder kritischer politischer Lage trotz hoher internationaler Anerkennung oft nicht als offizielle nationale Beiträge ausgewählt werden. Zum Beispiel wurde der Film Ein einfacher Unfall des iranischen Regisseurs Jafar Panahi, der sich kritisch mit politischen Missständen im Iran auseinandersetzt, im vergangenen Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Er konnte jedoch nicht als offizieller Landesbeitrag eingereicht werden, weil die iranischen Behörden keine Genehmigung dafür erteilten. Der Film musste stattdessen als Beitrag einer Koproduktionsnation, nämlich Frankreich, eingereicht werden. Vor diesem Hintergrund wurde das auf Nationalstaaten basierende Einreichungssystem der Academy Awards von Experten heftig kritisiert. Die 31. Ausgabe des Busan International Film Festivals findet über einen Zeitraum von 10 Tagen vom 6. bis zum 15. Oktober statt.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. BTS haben ihre 3 Konzerte in Mexiko-Stadt vor insgesamt rund 150.000 Zuschauern gegeben. Das berichtete ihre Agentur Big Hit Music am Dienstag. Die Konzerte stiegen am Donnerstag, Samstag und Sonntag der Vorwoche im Rahmen der Arirang-Welttournee. Für BTS war es das erste Einzelkonzert in dem Land seit Juli 2015. Bei den Auftritten wurden auch typische lokale Elemente gezeigt. Beispielsweise trugen die Tänzer während der Aufführung des Liedes Aliens sogenannte Lucha Libre-Masken. Wie gönnte sich demonstrativ den populären mexikanischen Snack Banderilla, während das Lied Idol präsentiert wurde? Ihr wart die Besten, riefen die Mitglieder dem Publikum später zu, man wolle ganz bestimmt zurückkommen. Ein paar Worte auf Spanisch hatten die BTS-Mitglieder ebenfalls vorbereitet. Auch über die besondere Energie auf dem Zocalo-Platz sprachen BTS, dort hatten sich 50.000 Fans versammelt, als BTS die Präsidentin des Landes getroffen haben. Das Septett hatte zusammen mit Präsidentin Sheinbaum die Fans vom Balkon des Präsidentenpalastes aus begrüßt. Die nächsten Auftritte wird es am Samstag, Sonntag und kommenden Dienstag im kalifornischen Stanford geben. Ende Mai finden die Konzerte in Las Vegas statt. Im südkoreanischen Busan stehen BTS am 12. und 13. Juni auf der Bühne. In die Zeit fällt auch das 13. Jubiläum der Gruppe. Die Girlgroup Aespa hat am Dienstag eine neue Single veröffentlicht. WDA, Whole Different Animal, ist nach Angaben ihrer Agentur SM Entertainment am Dienstag ein Lied vom 2. Album in voller Länge. WDA ist ein auf Hip-Hop basierendes Tanzlied mit einem kräftigen Synthesizer-Bass und einer eingängigen Hauptmelodie. Rapper G-Dragon übernahm einen Gastpart. Das Lied schoss gleich in die Top 10 der iTunes-Charts von 17 Ländern, darunter Thailand, Portugal, Vietnam, Brasilien und Indonesien, wie SM mitteilte. Im Musikvideo zu dem Lied werde der Frage nachgegangen, was real sei. Es sei eine Anspielung auf Spannungen in einer Welt, in der Realität und virtuelle Realität nebeneinander existieren, hieß es weiter. Die Gruppe bespielt seit ihrem Debüt ganz bewusst sowohl die physische als auch die digitale Ebene. Im digitalen Raum arbeiten sie mit eigenen Avataren. Das komplette Album Lemonade wird dann am 29. Mai veröffentlicht und insgesamt 10 Lieder umfassen. Im August beginnt das Quartett außerdem eine Welttournee. Weniger als eine Woche nach ihrer Veröffentlichung hat die koreanische Serie My Royal Nemesis den Spitzenplatz der Netflix-Charts für nicht-englischsprachige Shows erreicht. Die Liebeskomödie des Senders startet am vergangenen Freitag und erzählt die Geschichte von Shin Sori, einer unbekannten Schauspielerin, die einen Zeitsprung ins moderne Seoul machte. Eigentlich war sie eine machthungrige Konkubine der Joseon-Zeit. Sie trifft auf Cha Se-ge, einen rücksichtslosen Erben eines mächtigen Unternehmenskonglomerats, und bekommt damit die Chance, ihr Schicksal zu ändern. Die Serie ist sowohl bei der koreanischen als auch der ausländischen Zuschauerschaft beliebt. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war sie in Kreuz und Quer durch Korea. Tasa Sungkarak singt am Mittwoch eine rote Rose und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottche. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 이러면 재미있어요. 이러면 재미있어요 heißt auf Deutsch so viel wie findest du das lustig oder macht dir das Spaß? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Park Mubin sucht Choe-era auf, um ihr Schuhe zu schenken. Doch nachdem Mubins Freunde sich über Era lustig gemacht hatten, reagiert sie sehr abweisend auf ihn.
이러면 재밌어요? 이번엔 뭐 신발 내기들이라도 하신 거예요?
아니요, 전 그런 뜻이 아니라...
나요? 그쪽 보기 상당히 거북하고 삔또 상해요. 그러니까 이런 웃으지 마시고 서로 볼일 없게 하죠.
전 에라 씨랑 놀고 싶어요.
뭐야?
에라 씨 보고 싶었어요.
Zu Beginn sagt Era hier, 이러면 재미있어요? Macht Era Spaß?
이러면 재미있어요?
이러면 재미있어요?
이러면 재미있어요?
Mit 이러면 재미있어요? Kann man zum einen signalisieren, dass das Gegenüber aufhören soll, Späße zu machen oder sich über einen lustig zu machen. 그만 놀려. 이러면 재미있어? 미안해. Hör auf, dich lustig zu machen. Macht dir das Spaß? Es tut mir leid. Hier noch ein Beispiel. 네 휴대폰 어디 있게 찾아봐. 장난 좀 그만해요. 이러면 재미있어요? Wo ist dein Handy? Such es. Hör auf mit den Scherzen. Findest du das lustig? Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
네 휴대폰 어디 있게 찾아봐.
장난 좀 그만해요. 이러면 재미있어요?
네 휴대폰 어디 있게? 찾아봐.
장난 좀 그만해요. 이러면 재미있어요?
네 휴대폰 어디 있게? 찾아봐.
장난 좀 그만해요. 이러면 재미있어요?
네 휴대폰 어디 있게? 찾아봐.
장난 좀 그만해요. 이러면 재미있어요?
Zum anderen kann man damit auch auf das bösartige Verhalten des Gegenübers aufmerksam machen. 일부러 이러시는 거죠? 이러면 재미있어요? 내가 뭘 그렇게 잘못했는데? Das machen Sie mit Absicht, oder? Macht Ihnen das Spaß? Was habe ich denn getan? Hier noch ein Beispiel. 이렇게 행동하는 이유가 뭐야? 이러면 재미있어? 너도 나한테 그랬잖아. Warum tust du das? Findest du das lustig? Du hast das doch mir gegenüber auch getan. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
이렇게 행동하는 이유가 뭐야? 이러면 재미있어?
너도 나한테 그랬잖아.
이렇게 행동하는 이유가 뭐야? 이러면 재미있어?
너도 나한테 그랬잖아. 이렇게 행동하는 이유가 뭐야? 이러면 재미있어?
너도 나한테 그랬잖아.
이렇게 행동하는 이유가 뭐야? 이러면 재미있어?
너도 나한테 그랬잖아.
'Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 이러면 재미있어요 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. In Südkorea gilt der Mai als Monat der Familie, wo die Leute viel im Freien unternehmen und besonders auf ihr Aussehen achten. Angesichts des nahenden Sommers befinden sich viele Menschen auch auf Diät. Doch auch in Nordkorea nimmt das Interesse am eigenen Aussehen zu. Wie gehen die Nordkoreaner mit ihrem Aussehen um? Dazu beleuchten wir mit Yoo Nam-won, Gastwissenschaftlerin am Iwa-Institut für Vereinigungsstudien, das wachsende Interesse am eigenen Aussehen in Nordkorea. Im vergangenen Monat veröffentlichte das auf Nordkorea spezialisierte Online-Nachrichtenportal Daily NK einen interessanten Artikel. Danach kümmern sich junge Nordkoreaner durch Ernährung und Training immer mehr um ihr körperliches Aussehen und Ältere geben oft Geld für Schönheitsoperationen und Kosmetik aus. Obwohl der Artikel hauptsächlich von wohlhabenden Frauen handelte, verdeutlichte er einen bemerkenswerten Wandel der Schönheitsideale.
북한에서 이상적인 미인형의 기준은 적어도 1990년대 중반까지는 키가 160cm 정도, 약간 통통한
Bis Mitte der 1990er Jahre galt in Nordkorea eine etwa 1,60 Meter große, leicht mollige Frau mit rundlichem Gesicht als Inbegriff weiblicher Schönheit. Die beliebte Schauspielerin Omi Ran, Hauptdarstellerin im Film Eine Glockenblume von 1987, entsprach diesem Ideal perfekt. Ab Ende der 1990er Jahre begannen sich diese Maßstäbe jedoch allmählich zu verschieben. Nach Aussagen nordkoreanischer Überläufer veränderte der zunehmende Kontakt mit fremden Kulturen die Vorstellungen vom weiblichen Aussehen. Während frühere Ideale das Bild einer unterwürfigen und zurückhaltenden Koreanerin betonten, gibt es heute eine wachsende Vorliebe für einen lebhafteren und glamouröseren Stil. So werden beispielsweise große Frauen, die einst als unattraktiv galten, heute wegen ihrer Figur beneidet, und wer früher als modebewusst verspottet wurde, gilt heute als kultiviert. Das Schönheitsideal nordkoreanischer Frauen entwickelt sich von der klassischen asiatischen Schönheit hin zu einem eher westlich geprägten Schönheitsbild.
들만 봐도 그 과거의 동양적인 미보다는 서구적 미를 지향하는 것을 확인할 수 있습니다.
Früher galt in Nordkorea ein warmes, an eine gute Schwiegertochter erinnerndes Aussehen als ideales Schönheitsideal. Der Trend hat sich jedoch erheblich gewandelt. Heute werden größere Frauen von etwa 1,65 Meter, einem glamourösen Aussehen und einer eher schlanken Figur bevorzugt. Bei jungen Nordkoreanerinnen ist der Satz »Ich muss abnehmen« ein gängiger Alltagsausdruck. Immer mehr Leute trainieren in Fitnessstudios wie dem Unification Street Exercise Center in Pyongyang und achten auf ihre Ernährung. Tatsächlich macht sich Nordkorea, wie viele andere Länder auch, zunehmend Sorgen wegen Fettleibigkeit.
북한에서 처음부터 그 다이어트가 미용 목적으로 시작된 것은 아니었고요.
Das Abnehmen war in Nordkorea ursprünglich keine Schönheitspraktik. Vielmehr wurde zunächst innerhalb der Elite versucht, das Gewicht aus gesundheitlichen Gründen zu kontrollieren. So soll beispielsweise der ehemalige Machthaber Kim Jong-il nach seinem Schlaganfall im Jahr 2008 über mehrere Monate hinweg mehr als 10 Kilogramm abgenommen haben, um einem erneuten Schlaganfall vorzubeugen. In ähnlicher Weise erregte der derzeitige Anführer Kim Jong-un große Aufmerksamkeit, als er plötzlich deutlich schlanker erschien, was Spekulationen über eine mögliche Operation zur Gewichtsreduktion auslöste. Statistiken zeigen, dass Fettleibigkeit neben Unterernährung ein ernstes Problem in Nordkorea darstellt. Laut einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2021 waren im Jahr 2016 32,4% der nordkoreanischen Erwachsenen übergewichtig oder fettleibig, mehr als in Südkorea mit 30,3%. Derselbe Bericht wies jedoch auf einen schweren Ernährungsmangel von 47,6% zwischen 2017 und 2019 hin, was eine ausgeprägte Ernährungskluft innerhalb Nordkoreas offenbart.
47,6%로 매우 높게 집계됐기 때문에 북한 내부의 영양 상태가 상당히 양극화되어 있다는 점을 보여줍니다.
Nordkorea gilt seit langem als ein Land, das aufgrund anhaltender Ernährungsunsicherheit unter chronischer Unterernährung leidet. Laut einem UN-Bericht aus dem Jahr 2025 lag die Prävalenz von Unterernährung in Nordkorea in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt bei über 45%. Während schätzungsweise etwa die Hälfte der nordkoreanischen Bevölkerung unter Unterernährung leidet, stellt auch Fettleibigkeit ein ernstes Problem dar. Im Jahr 2012 lag Kim Jong-uns Gewicht im Bereich von 90 Kilogramm. Er nahm weiter zu und 2014 brauchte er bei öffentlichen Auftritten einen Gehstock. Einige spekulierten, er habe absichtlich an Gewicht zugenommen, um seinem Großvater Kim Il-sung nachzueifern, doch der Gehstock weckte Sorgen um seine Gesundheit. Später, im Jahr 2021, erregte Kim erneut Aufmerksamkeit, als er rapide an Gewicht verlor. Kurz darauf, im August 2021, strahlte das koreanische Zentralfernsehen einen Animationsfilm aus, der Warnungen vor Fettleibigkeit enthielt. Nordkoreanische Medien heben die Bedeutung von gesunder Ernährung und Gewichtskontrolle hervor. In ganz Pyongyang entstanden Fitnesscenter und es wurden Produkte wie Boinshu eingeführt, die nordkoreanische Version von Zero Cola, die statt mit Zucker mit Xylit gesüßt ist. Die Mittel- und Oberschicht begann, sich für diätfreundliche Gerichte wie Hähnchen, Wraps und Tofu-Reis zu interessieren. In letzter Zeit machen mehr Menschen nicht nur aus gesundheitlichen Gründen Sport, sondern auch für ihr Aussehen. Der neue Ernährungstrend geht also über die Bekämpfung von Übergewicht hinaus. Warum ist es dazu gekommen?
먼저 한국을 포함한 외부 문화의 영향이 좀 크다고 봅니다. 특히 젊은 여성들을
Kulturelle Einflüsse aus dem Ausland, auch aus Südkorea, spielen eine große Rolle. Vor allem unter jungen Frauen verbreiten sich neue Schönheitsideale durch Videos, die das Interesse an Diät und gutem Aussehen weiter anheizen. Ein weiterer entscheidender Faktor ist der Aufstieg der Changmadang-Märkte. Seit der Wirtschaftskrise Mitte der 1990er Jahre werden auf diesen inoffiziellen Märkten auch Kosmetika angeboten. Da Frauen aktiv am Wirtschaftsleben teilnehmen, hat sich der Trend herausgebildet, dass sie diese Produkte nutzen, um ihr Aussehen zu verbessern und sich selbst auszudrücken.
이러한 소비를 통해서 자신을 좀 꾸미고 표현하는 흐름도 자연스럽게 나타난 것으로 볼 수 있습니다.
Auch Kim Jong-uns Ehefrau Lee Sol-ju hat dazu beigetragen, das Bewusstsein über das eigene Aussehen anzuheizen.
최고 영도자 김정은 원수님께서는 부인 리솔주 동지와 함께 준공식장에 나오셨습니다.
Als Lee Sol-ju im ersten Jahr von Kim Jong-uns Amtszeit erstmals öffentlich in Erscheinung trat, präsentierte sie sich gleich als eine Modeikone. Anstelle einer angemessenen, traditionellen Kleidung trug sie ein figurbetontes Kleid. Oft trug sie Ohrringe und Accessoires, die von nordkoreanischen Frauen normalerweise nicht getragen werden. Der raffinierte Modestil der First Lady wurde schnell zum Gegenstand der Bewunderung. Ausdrücke wie Sol-ju Rock und Sol-ju Schuhe wurden populär und auch ihre Frisur fand großen Anklang. Allerdings gab es auch schon vorher ein Interesse am äußeren Erscheinungsbild.
Das Interesse der Nordkoreaner am Aussehen ist kein völlig neues Phänomen, wie Filme und Fernsehserien zeigen. In dem Film Ein ehrgeiziges Mädchen aus dem Jahr 1984 treffen sich drei Freundinnen, um an einer Veranstaltung teilzunehmen, wobei jede ein neu gekauftes Kleid trägt. Alle Kleider waren in Design und Farbe identisch, was die damals begrenzten Möglichkeiten in Sachen Mode widerspiegelte. Eine Zeile im Film fragt humorvoll, wenn wir alle das gleiche Kleid tragen, werden die Leute uns dann nicht verwechseln. Und in der Fernsehserie Der Unterricht geht weiter aus dem Jahr 2006 versammeln sich Highschool-Mädchen, um sich zu schminken, bevor sie zur Arbeit auf einem Bauernhof aufbrechen. Dies zeigt, dass die Pflege des eigenen Aussehens gesellschaftlich akzeptiert und von Frauen als Vorbereitung auf gesellschaftliche Aktivitäten praktiziert wurde.
Dieser Wunsch hat sich verstärkt, insbesondere bei denjenigen, die mit der südkoreanischen Kultur in Berührung gekommen sind, was zum Trend einer sogenannten Schönheit nach südkoreanischem Vorbild geführt hat. Seit dem Zusammenbruch des staatlichen Rationierungssystems spielen Frauen auf dem Changmadang eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der nordkoreanischen Wirtschaft. Sie begannen, mehr Wert auf ihr Aussehen zu legen, was einen weit verbreiteten Trend auslöste. Die Frage ist, ob die nordkoreanischen Behörden dieses Phänomen unter Kontrolle gebracht haben.
조선중앙TV를 보면 좋은 피부의 중요성을 강조하고 또 젊은 여성을 내세워서 이상적인 외모 기준.
Das koreanische Zentralfernsehen betont die Bedeutung schöner Haut und präsentiert junge Frauen häufig als Vorbilder für Schönheitsideale. Dabei wird dieses jugendliche Aussehen dem Älterwerden mitunter gegenübergestellt, um Ängste zu schüren. So wird die ohnehin schon große öffentliche Aufmerksamkeit für das äußere Erscheinungsbild weiter verstärkt. Im Dezember 2010 verabschiedete Nordkorea ein Gesetz zum Schutz und zur Förderung der Rechte der Frauen. Von besonderer Bedeutung ist das Gesetz über plastische Chirurgie, das die Schönheitschirurgie rechtlich als einen vom Staat geförderten Bereich positioniert, der darauf abzielt, den Bürgern ein gesundes, schönes Aussehen und ein glückliches, zivilisiertes Leben zu ermöglichen. Dies deutet darauf hin, dass das Bewusstsein über das eigene Aussehen nicht nur bei Frauen aufkommt, sondern auch vom Staat schrittweise akzeptiert und institutionalisiert wird, um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen.
Die nordkoreanischen Behörden integrieren den Trend im Körperbewusstsein in das offizielle System. Sie fördern Make-up für ein besseres Aussehen und erklären, dass Frauen mit gepflegtem und elegantem Make-up ihre Rolle sowohl zu Hause als auch in der Gesellschaft besser erfüllen können. Das Gesetz über plastische Chirurgie wurde im Jahr 2016 eingeführt und 2019 sowie 2024 novelliert. Es erlaubt Schönheitsoperationen zur Verbesserung des Aussehens. Doch wie werden plastische Operationen in Nordkorea durchgeführt?
북한 법에 따르면 성형 수술을 아무데서나 할 수 있는 것은 아닙니다. 그 성형의
Laut Gesetz sind plastisch chirurgische Eingriffe nur in spezialisierten Kliniken für plastische Chirurgie, Krankenhäusern auf zentraler Ebene und den Abteilungen für plastische Chirurgie von Provinzkrankenhäusern zulässig. Nur qualifizierte Fachärzte für plastische Chirurgie, die in diesen zugelassenen Einrichtungen tätig sind, dürfen solche Eingriffe rechtmäßig durchführen. Aussagen von Überläufern deuten jedoch darauf hin, dass einfache Eingriffe manchmal zu Hause von erfahrenen Personen durchgeführt werden. Es gibt Berichte über behördliche Sanktionen bei solchen nicht genehmigten Eingriffen, was zeigt, dass der Staat versucht, diesen informellen Sektor zu regulieren und zu kontrollieren. Die plastische Chirurgie in Nordkorea hat also eine duale Struktur, ein offizielles krankenhauszentriertes System und ein inoffizieller, von der Nachfrage geprägter Sektor.
또 수요에 따라 자연스럽게 형성된 비공식적인 영역이 함께 존재하는 구조라고 볼 수 있습니다.
Nordkorea schränkt Operationen, die das Gesicht einer Person vollständig verändern, streng ein. Eingriffe wie die Bildung von Doppelaugenlidern und Augenbrauen-Tätowierungen werden jedoch rege durchgeführt. Vor allem Frauen mittleren Alters interessieren sich für Botox-Behandlungen gegen Falten. Viele Frauen tauschen Informationen über diese Behandlungen aus und kaufen beliebte Produkte oft auf dem Jangmadang. Da das Bewusstsein über das eigene Aussehen zunimmt, eröffnen sich in der nordkoreanischen Gesellschaft voraussichtlich neue Möglichkeiten.
사람이 외모를 가꾼다는 것은 뭐 자신을 위해서기도 하지만 또 타인의 시선을 의식하고 또 그 속에서 존중받고자
Sich um sein Äußeres zu kümmern dient nicht nur einem selbst, sondern ist auch mit dem Wunsch verbunden, von anderen wahrgenommen und respektiert zu werden. Wiederholte Erfahrungen mit Selbstpflege können den Einzelnen dazu anregen, über sein eigenes Selbstbild nachzudenken. Im Drama Der Unterricht geht weiter beispielsweise versammeln sich dieselben Schülerinnen auch, um ihrer Klassenlehrerin ihren Wunsch mitzuteilen, an einer Universität zu studieren. Diese Entwicklung zeigt, wie die Pflege des Aussehens zu einem tieferen Wunsch nach persönlichem Wachstum und Lernen führen kann. Dies spiegelt eine Entwicklung hin zum Bedürfnis nach Selbstverwirklichung wider. Das aktive Streben nach Veränderung und Verschönerung belebt die Gesellschaft und beeinflusst Maßstäbe und Werte, was möglicherweise zu einem umfassenderen kulturellen Wandel führen kann.
가치가 나타나면서 나아가 문화적 변화로 확장될 가능성까지 보여줍니다.
Das wachsende Bewusstsein über das eigene Aussehen in Nordkorea stellt gängige Klischees über das Land in Frage. Das Streben nach Glück durch Schönheit ist ein grundlegender menschlicher Instinkt. Selbst in einem streng kontrollierten und regulierten Umfeld wie Nordkorea versuchen die Menschen, ihre eigene Identität zu finden und zum Ausdruck zu bringen. Dieses steigende Interesse am eigenen Aussehen könnte mehr als nur ein vorübergehender Trend sein. Es könnte ein Zeichen für einen gesellschaftlichen Wandel innerhalb der nordkoreanischen Gesellschaft sein. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.